Das Chicago Symphony Orchestra, geleitet von Fritz Reiner, war das, mit dem dritten Satz aus der Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta von Béla Bartók. Musik, die für Stanley Kubrick was mit Horror zu tun hatte. Er verwendete nämlich Bartóks Komposition in seinem Film The Shining. In dem gibt's zwei niedliche blonde Zwillinge in hübschen hellblauen Kleidchen mit Schleifchen dran sogar, die immer mal wieder auftauchen und den kleinen Danny dann unisono auffordern, ewig mit ihm zu spielen. Also eigentlich ein Spiel unter Kindern. Das wirklich Gruselige im Niedlichen, das sind die folgenden brutalen Visionen dieses kleinen Jungen, voller Grausamkeit und Brutalität. Das hat offenbar beides irgendwas miteinander zu tun für Kubrick und für viele andere. Das Niedliche und das Schreckliche. Aber warum? Keivan Sarkoš forscht zur Geschichte des Films am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Guten Morgen, Herr Sarkoš.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Zwei blonde Mädchen in Sonntagskleidchen, sehr niedlich. Für manche mag ja das schon Horror sein, aber eigentlich ist es ja das Gegenteil. Wenn wir uns das mal filmisch ansehen, so eine Szene, dann bleiben die Mädchen ja eigentlich außen vor. Die agieren nicht mal, bitten diesen kleinen Danny, diesen kleinen Jungen, der die Hauptfigur des Films ist, nur darum, dass er mit ihnen spielt. Der Horror kommt dann danach. Wieso funktioniert das?
Sie haben natürlich völlig recht. Vom Äußeren, wir haben es mit zwei kleinen Mädchen zu tun, die dann noch in ihren Kleidern dort stehen. Zwei Zwillinge, vielleicht das auch schon mal etwas, was so ein bisschen, auf Englisch würde man vielleicht sagen, creepy wirkt, also etwas unheimlich, etwas angsteinflößend. Aber es sind natürlich dann die Bilder, die vor allem folgen. Und ich glaube, das, was hier bei Kubrick in Shining natürlich das Wesentliche ist, wir haben es immer mit sozusagen Doppelbödigkeiten, mit Spiegelbildlichkeit, mit Vexierbildern zu tun. Also hinter der Oberfläche steckt mehr, als sich auf den ersten Blick vielleicht irgendwie andeuten mag. Und Danny, der kleine Junge, hat eben die Gabe, hinter die Oberfläche zu blicken, denn er ist eben sozusagen mit diesem Shining begabt. Wir haben es letztendlich mit einer Art Amalgam zu tun von unterschiedlichen Stilen, von unterschiedlichen Zeitebenen. Und das ist letztendlich dieses Spiel, was dieser Film eben auch betreibt. Und vielleicht ist es auch das, was zur Unheimlichkeit beiträgt. Also wir sind in gewisser Weise verloren. Das Hotel ist ja auch aufgebaut wie ein Labyrinth.
Und man fragt sich, wo kommen diese niedlichen Mädchen eigentlich her? Wo wohnen die eigentlich? Beziehungsweise, also um das so in der Alltagserfahrung integrieren zu können, wie materialisieren die sich auch an immer überraschenden an anderen Orten? Das scheint ja häufig der Fall zu sein, dass das so benutzt wird. Also dass man irgendwelche Dinge, die eigentlich niedlich sind, ist ja das Thema unserer Sendung heute in SWR 2, Dinge, die eigentlich niedlich sind, wie zum Beispiel diese Mädchen, oder auch Kuscheltiere oder Puppen sich plötzlich verwandeln und die andere Seite, Sie haben gerade schon gesagt, das eigentlich Innere offenbaren. Nun erwartet man ja aber von Kuscheltieren und Puppen eigentlich gar nicht, dass die so ein Inneres haben. Aber wir imaginieren es offenbar.
Ja, und eigentlich ist das sogar, wenn man so will, das Gemeine dabei, das sehr Trügerische. Denn was ist ein Kuscheltier? Ein Kuscheltier ist etwas, was natürlich erstmal Geborgenheit vermittelt, was Schutz vermittelt, was für Kinder oft in gewisser Weise der beste Freund ist. Aber es ist natürlich auch eine Projektionsfläche. Also für viele Kinder ist, glaube ich, tatsächlich so ein Kuscheltier ein gefühlt realer Freund. Aber wir projizieren natürlich eine gewisse Persönlichkeit oder die Kinder projizieren eine gewisse Persönlichkeit in diese Tiere hinein, die dann beispielsweise eben auch in manchen Filmen natürlich ein gutes Instrument ist, um einen Schreckenseffekt hervorzuheben. Denn wenn etwas uns erstmal vertraut vorkommt, hübsch, schön, niedlich, vielleicht sogar ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und dann dieses Versprechen im Grunde bricht, dann ist das natürlich ein sehr, sehr starker Effekt.
Oft funktioniert das über die Steigerung auch von eigentlich niedlichen Dingen, also zum Beispiel Augen, die dann noch etwas größer sind eben, als dass sie noch niedlich wären. Das sind so ganz kleine Verschiebungen.
Das sind kleine Verschiebungen und wir haben sehr oft tatsächlich im ästhetischen Erleben mit im bestimmten Sinne Mittelmaßen zu tun. Damit meine ich jetzt keine abschätzige Einordnung, sondern tatsächlich, dass Sie sich das eher so vorstellen können, dass das, was sich zwischen zwei extremen Polen bewegt, dass eher das, was in der Mitte ist, als angenehm, als schön, als ausgeglichen wahrgenommen wird und dass sie aber natürlich eben die Möglichkeit haben, dass etwas in bestimmte Pole kippen kann oder in bestimmte Richtungen und dass das dann eben extrem wird. Und ja, also Augen ist natürlich ein schönes Beispiel, wobei auch da wieder die Frage ist, was ist sozusagen unser Erfahrungshorizont? Vieles ist einfach kulturell kodiert. Und denken Sie einfach zum Beispiel auch an die japanische Anime-Kultur, wo natürlich Augen sehr viel größer dargestellt werden, als es der Realität entspricht, als es vielleicht auch den westlichen Sehgewohnheiten ursprünglich mal entsprochen hat. Aber andererseits, ich glaube, den ersten Anime, den ich gesehen habe, das war tatsächlich noch Heidi damals, wo mir eigentlich als Kind natürlich nicht klar war, dass das eine japanische Produktion war. Aber da hatten wir schon das Phänomen der sehr, sehr großen Augen. Also sozusagen ein niedliches, kleines, unschuldiges Kind mit unglaublich großen Augen. Das hat sich natürlich in gewisser Weise eingeprägt, auch als Bild, als kultureller Code. Das heißt, an sich ist es jetzt erstmal etwas, was vielleicht bekannt ist, was auch einen gewissen Erwartungshorizont weckt. Aber wenn man das dann nochmal steigert oder wenn man das eben unter anderen Vorzeichen eben einerseits betrachtet oder eben zur Darstellung bringt, dann kann es natürlich entsprechend auch gegenteilige Effekte auslösen.
Dann fangen die Augen an zu starren sozusagen.
Richtig.
Und plötzlich was ganz anderes zu evozieren als irgendwie Freundlichkeit. Das ist ja sozusagen gesteigert in dem Film Gremlins. Also häufig sind das irgendwie auch Tiere, die da eine Rolle spielen. So Kuscheltiere eben, die eigentlich niedlich aussehen und dann aber plötzlich ihre fletschenden Zähne zeigen. Und ich habe den Eindruck, das hat oft auch was mit dem Willen der Filmemacher zum Trash zu tun. Also, dass sich da jetzt solche komischen kleinen Puscheltierchen über die Welt hermachen und die Menschen umbringen, das ist ja nun wirklich völlig abgefahren. Und es gibt sogar mit süßen kleinen Kaninchen, die dann plötzlich anfangen, irgendwie ganze Landstriche zu terrorisieren. Rabbits heißt der Film, 1972, wahrscheinlich nicht zufällig in den 70ern entstanden. Das ist dann aber auch einfach absolut unglaubwürdig, ne? Und damit schon wieder lustig?
Ja, also Rabbits ist ein wunderbares Beispiel. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Studie gemacht zu Trash-Filmen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz faszinierendes Genre und vor allem noch faszinierender ist, warum Leute sich das überhaupt angucken. Und tatsächlich ist es sehr oft natürlich mit einer gewissen ironischen Haltung, dass Leute solche Filme wirklich schauen und genießen. Und ich bin dann auch oft gefragt worden, ob ich tatsächlich irgendwie einen Lieblings-Trash-Film habe, wobei ich selbst gar kein ausgeprägter Trash-Seher bin. Aber ich habe dann tatsächlich in dem Kontext damals diesen Film Rabbits, oder im Original heißt er sogar Night of the Leapers, entdeckt. Und ich muss sagen, es ist ein herrlicher Film. Also es ist tatsächlich letztendlich erstmal ein Tierhorrorfilm und Tierhorror ist ein etabliertes Genre, also das beste Beispiel und wirklich genreprägend. Ein paar Jahre später war Steven Spielbergs Der weiße Hai.
Es gibt natürlich, ist nicht niedlich.
Der ist nicht niedlich. Es gibt Filme mit Spinnen, auch die sind nicht niedlich. Kaninchen sind niedlich und vielleicht funktionieren deswegen Kaninchen auch einfach nicht als wirklich glaubwürdige Bedrohung. Anders als eben zum Beispiel ein Hai, wo sie wirklich mit Urängsten spielen können. Ich glaube, keiner hat wirklich angesichts eines Kaninchens irgendwelche Ängste.
Da ist dann der Film schon fast wieder niedlich, die Filmidee, aber auch die Umsetzung. Aber insgesamt scheint es mir doch darum zu gehen, dass wenn wir das Niedliche benutzen, um den Horror zu erzeugen, sozusagen auch eine unglaubliche Kraft entwickeln können dabei. Anders als wenn wir etwas nehmen, wie zum Beispiel bei dem weißen Hai, der ohnehin schon grausam ist. Also es ist noch so ein bisschen mehr durch die Hintertür. Und da stelle ich mir doch die Frage, ob das nicht deswegen so häufig in dem Genre vorkommt, weil man damit sozusagen auch ein bisschen in sich selber vielleicht versucht hineinzugucken. Also jetzt konstruiere ich mal nach dem Motto, wir haben uns das niedliche Kostüm der Zivilisation nur übergestülpt. Tief in uns sind wir auch noch Tiere?
Ja, wahrscheinlich schon. In gewisser Weise so ein Reflexionspotenzial und auch so eine Reflexionsebene ist sicherlich dort mit angelegt. Sie haben ja gerade den Film Gremlins auch erwähnt. Das ist natürlich nicht nur ein Horrorfilm. Es ist ja auch ein Film, der damals zu seiner Zeit in den 80er Jahren tatsächlich auch von der Kritik positiv aufgenommen wurde. Und von vielen eben auch als eine Art Parabel verstanden wurde, als eine Kritik an der Konsumkultur. Spielzeug ist ein schönes Beispiel für Konsumkultur, vielleicht auch für eine gewisse Art Wegwerfkultur. Und dass dahinter natürlich sich etwas Monströses verbergen kann. Also hinter der Oberfläche des Süßen, des Schönen, des Verlockenden verbirgt sich dann das Monströse. Also dieses Reflexionsniveau haben wir auf jeden Fall. Und vielleicht, um auch Ihren Punkt aufzugreifen, funktioniert es auch einfach von den Effekten her besser, wenn wir nicht mit dem Offensichtlichen sozusagen sofort hereinplatzen, sondern zunächst erst einmal etwas haben, was vermeintlich ungefährlich wirkt oder vertraut und dass dann daraus sich natürlich ein sehr viel deutlicherer Horror entwickeln kann. Ich würde trotzdem, auch wenn das vielleicht eine sehr große Wolte ist oder ein ganzer Sprung, trotzdem würde ich sagen, was Horror und das Niedliche verbindet, ist vielleicht tatsächlich, dass das beides Phänomene sind, die sehr stark auf der emotionalen Ebene arbeiten. Das Niedliche ist das, was natürlich sehr stark eben auch mit Geschlechterrollen in Verbindung gebracht wird, was mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht wird, mit einer gewissen Larmoyanz oder Weinerlichkeit. Das ist sehr stark auf uns emotional und zum Teil eben auch körperlich wirkt, also sozusagen zum Weinen einlädt, zu einer gewissen Weinerlichkeit. Und das Gleiche haben wir beim Horror. Auch Horror ist etwas, was uns ganz stark eben auch auf der physiologischen, auf der körperlichen Ebene eben berührt. Und was vielleicht beides auch nochmal verbindet, ist, dass beide vielleicht auch eine gewisse Nähe und eine gewisse Affinität haben zu einem weiteren Phänomen, das nicht nur ein emotionales, sondern auch ein ästhetisches Phänomen ist, nämlich Ekel. Horror arbeitet natürlich ganz stark mit Darstellungen, die in uns Ekelgefühle hervorrufen, die bestimmte letztendlich Abwehrreaktionen in uns hervorrufen. Aber auch das Süße, das Süßliche, was zunächst erstmal etwas ist, was natürlich verlockend wirkt, kann, wenn es gesteigert ist, wenn es einem zu viel des Süßen ist, sehr schnell in eine Reaktion des Ekels eben kippen. Und das ist etwas, was sich in vielen Studien im Bereich der Emotionsforschung eben auch durchaus bestätigt hat.
Ganz nah beieinander. Das Süße und der Horror. Schrecklich süß, die neue Niedlichkeit. Der Filmwissenschaftler Keivan Sarkoš in der Matinée in SWR 2. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Biesler.